Ich habe mich sehr gefreut, dass zwei Seelsorgethemen gewählt wurden. Mit dem ersten heute Morgen, Achtung Freudenräuber. Das ist ja, ich sag's mal, kein klassisches Thema. Es ist ein Thema, was wirklich ans Innere gehen soll, also ans Herz gehen soll. Und mit dem zweiten ist es ähnlich. Wenn du zweifelst, bevor ich gleich auch eine entsprechende Bibelstelle lese, möchte ich zwei Zitate lesen. Das erste ist von John Bunyan. Ich weiß nicht, wer von euch die Pilgerreise gelesen hat schon mal. Das ist ja das weit verbreitetste Buch auf der Welt neben der Bibel, also das zweitverbreitetste nach der Heiligen Schrift, die Pilgerreise. Und in der Pilgerreise verarbeitet John Bunyan im Grunde sein eigenes Leben als Pilger auf dieser Erde. Er geht hinaus aus der Stadt Verderben, ist als Christ unterwegs in dieser Welt und kommt an x verschiedene Situationen oder in x verschiedene Situationen. Es geht immer wieder über Stock und Stein in seinem Glaubensleben. Und wer das noch nicht gelesen hat, die Pilgerreise, also unbedingt besorgen dieses Buch und einmal lesen. Das ist, man erkennt sein eigenes Leben als Christ darin wieder. Und er kommt in seinem Leben als dieser Christ, wie er sich beschreibt, John Bunyan, in Situationen des Zweifels, wo er angefochten ist, wo er hinterfragt. Und er beschreibt das in einem Satz sehr stichhaltig. Er schreibt, es gab eine Burg des Zweifels, dessen Besitzer war der Riese Verzweiflung. Das ist das ganze Buch, die Pilgerreise ist ja in Bildersprache formuliert. Aber so wunderbar und so exakt, dass man sich darin wiederfindet und dass man sagt, das ist ja eigentlich für mich geschrieben. Das ist, als ob es mich zeigt, dieses Buch. Nun geht es heute nicht um die Pilgerreise, aber nur als Information, dass das sehr gut zu lesen ist und auch uns so manchen Horizont erweitert in unserem Glaubensleben. Das ist also das erste Zitat. Das zweite von Augustinus. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o Gott, in dir. Ja, worum geht es bei Zweifel? Zweifel ist oft unscheinbar und oft schleicht er sich an. Manchmal meldet er sich plötzlich, mehr oder weniger stark. Zweifel hat sogar die Macht, uns gefangen zu nehmen, uns unser Denken einzukreisen, unser Denken nach unten zu ziehen wie in einen Strudel. Zweifel hat die Macht, uns zu umklammern. Und wir merken, es geht um unsere Gedanken. Zweifel finden in unseren Gedanken statt. Zweifel können unsere Gedanken in ein enges Korsett zwängen. Man fühlt sich dann so beengt, als ob man gar nicht mehr rauskommt. Wie kann man Zweifel umschreiben? Zweifel ist auch ein Gefühl, was man haben kann. Es ist ein ungutes Empfinden, ein Unbehagen. Es ist etwas, was eigentlich feststehende Tatsachen in weite Ferne schiebt. Wo Dinge, die für uns eigentlich klar sein sollten, auf einmal gar nicht mehr so klar sind und nur noch verschwommen sind. Und im schlimmsten Fall sogar ganz verschwinden. Kennen wir das auch, dieses Gefühl, Dinge anzuzweifeln? Irritiert zu sein, innerlich sich leer zu fühlen, Angst zu haben, wie gelähmt zu sein, skeptisch zu sein, dann kann es sein, dass so ein ja wirklicher Schleier des Zweifels uns umgibt. Und ich möchte das vorwegschicken, wir sind nicht die Einzigen, wenn es uns so geht. Zweifel haben Millionen von Menschen, ich behaupte, jeder hat sie. Tim Keller formuliert es einmal so, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Ich lese nochmal, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Was ist Zweifel? Und ich lese uns gleich ein Wort. Was ist Zweifel? Jemand schrieb einmal, der Zweifel ist wie ein facettenreicher Diamant. Er ist kompliziert zu beschreiben. Wenn man einen Diamanten jetzt vor sich hat, vielleicht mal keinen echten, haben wir vielleicht noch nicht in der Hand gehabt, aber einen unechten Diamanten, der funkelt in allen möglichen Facetten. Er hat Ecken und Kanten und dort Flächen und dort ist der spitz und dort hat er die Form. Und er schimmert, wenn wir ihn ins Sonnenlicht halten, in allen möglichen Facetten. Und genauso ist es auch mit dem Zweifel. Es ist schwierig, ihn wirklich stichhaltig zu definieren. Man kann ihn im Grunde nur von der Erfahrung her versuchen zu erklären. Es ist ein sehr großes Thema, ein sehr weites Feld liegt vor uns. Und ich kann auch heute wieder nur, wie beim ersten Thema, versuchen, einen Überblick euch weiterzugeben. Es ist nicht möglich, auf alle Facetten dieses Diamantens, wie wir es gesagt haben, einzugehen. Es bleibt also einiges offen. Wie kann man Zweifel definieren? Wie kann man ihn verstehen? Wie kann man ihn verständlich machen? Nun, Zweifel hat zunächst erst einmal nichts mit Skeptizismus zu tun. Also ein Skeptiker, der grundsätzlich erstmal alles anzweifelt. Das hat nichts mit Zweifel zu tun. Das ist ein Skeptizismus. Das ist also eine Entscheidung, egal was der andere sagt, das fechte ich erstmal an. Das ist kein Zweifel. Das hat eigentlich was mit Egoismus zu tun. Zweifel ist vielmehr ein Gefühl von Unsicherheit, von einem inneren Schwanken. Wenn man plötzlich nicht mehr feststeht in bestimmten Dingen. Manche nennen es auch Zaudern, haben wir vielleicht schon mal gehört. Formen des Zweifels sind Gewissenszweifel, man sagt auch Gewissensbisse, vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt den Selbstzweifel, es gibt Glaubenszweifel und weitere mehr. Der Ursprung des Zweifels, jetzt lesen wir uns 1. Mose 3, Vers 1. Der Ursprung des Zweifels liegt in Eden. In 1. Mose 3, Vers 1 heißt es, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Das ist der Ursprung des Zweifels, der damit einhergehende Sündenfall. Dort hat es begonnen. Denn das, was hier geschieht, was der Widersacher hier tut, ist nichts anderes, als Zweifel auszustreuen, auszusäen. Hat Gott wirklich gesagt? Und dann geht das ganze Denkkarussell los. Meint er es wirklich so? Stimmt es wirklich? Hat er es wirklich so gemeint oder muss man es auch anders verstehen? Und schon ist man in diesem Zweifel drin. Und das ist genau das, was dann hier auch geschehen ist. Eva hat sich verführen lassen, danach Adam. Und das war dem geschuldet, dass sie der Versuchung der Schlange auf den Leim gegangen sind. Das heißt also, mit dieser Frage säte der Satan den Zweifel in die Gedanken, in die Herzen von Adam und Eva. Und wir wissen, wie es weiterging. Dann kam der Sündenfall. Und jeder Mensch ist in Sünde geboren. Es hat sich epidemieartig auf die ganze Menschheit übertragen. Der Sündenfall, die Sünde im Menschen, wenn er geboren wird. Wir werden schon so geboren. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir sind Sünder. Und der Ursprung liegt hier in Eden. Und auch der Zweifel, der Glaubenszweifel, wo Christus an manchen Stellen das vergleicht mit Unglauben, also mit Sünde, ist dort eben besonders begründet. Die Bibel zeigt uns, dass Zweifel in bestimmten Situationen beinahe das Gegenteil von Glauben ist oder sind. Jesus sagte in Markus 11, Vers 23, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben wird, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Davon ist übrigens abgeleitet, Glaube versetzt Berge. Und hier sehen wir, dass in bestimmten Situationen die Bibel den Zweifel nimmt und ihn als Gegenteil setzt von Vertrauen, von Glauben auf Gott. Das ist nicht immer so, aber wir finden Stellen, wo uns das gesagt wird. Und Paulus bestätigt diesen Zusammenhang in Römer 14, Vers 22 und 23, wo er Glauben und Zweifel gegenüberstellt. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also hier, ungeachtet jetzt des Zusammenhangs, worum es hier im Einzelnen geht, setzt er das gegenüber, wie es auch der Herr Jesus tat, eben in dem, was wir gerade gelesen haben, in Markus 11, Vers 23. Dieser Unglaube, der hier gemeint ist, ist aber nicht dieser, ich möchte es mal sagen, Unglaube, der bewusst sagt, nein, das will ich nicht oder ich will das nicht glauben, sondern es ist mehr ein, wie wir es vorhin gesagt haben, Zaudern, ein Hinterfragen. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so oder ist es anders? Es ist also ein innerliches Hin- und Hergerissensein, ein Hinterfragen. So in etwa wie, was ist, wenn es doch nicht stimmt, was Gott gesagt hat? Wenn ich mein Herz sehe oder wenn ich mein Denken erkenne und so manche Alltagssituation sehe, habe ich immer wieder gerade diese Art von Zweifel, dass ich frage, Herr, meinst du es wirklich so? Stimmt es wirklich? Ich weiß nicht, weil ich diese Gedanken schon mal hatte. Wenn er die Welt sieht, wenn er das Leid sieht, wenn er bestimmte Umstände erkennt, wenn er einfach uns die ganze Welt sieht, mit dem ganzen Chaos, was dort ist, da können Zweifel kommen. Da können sich wirklich Zweifel breit machen in unserem Herzen. Asaf zum Beispiel stellte in Psalm 77 genau diese Fragen und bringt damit Zweifel zum Ausdruck. In Psalm 77 spricht von Zweifeln. Vers 8. Ich lese mal ab Vers 7. Ich sann nach des Nachts in meinem Herzen, überlegte ich. Es forschte mein Geist in seinem Innern, er hat nachgedacht. Und das, was jetzt dann kommt in den Versen 8 bis 10, was wir lesen gleich, das kommt aus dem Herzen. Aus seinem Herzen, das sind die Überlegungen seines Herzens. Und das sind zweifelnde Überlegungen, was er schreibt. Wird der Herr auf ewig verwerfen? Ja, das wird er nicht. Aber das ist seine Gedanken gingen dahin. Er hatte Not mit seinen Gedanken, es waren Zweifel. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Haben wir das schon mal gedacht? Ja, deine Gnade ist zu Ende mit mir. Oder hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hast du schon mal diese Frage gehabt in deinem Denken, wo du gedacht hast, stimmt das wirklich noch? Ist das wirklich noch gültig? Oder leben wir in einer ganz anderen Zeit, wo man es wirklich anders machen kann? Haben vielleicht doch die anderen recht, die das Wort aufweichen? Und das ist ja das, was Asaf hier sagt. Die fahren ja offensichtlich gut damit. Das funktioniert ja aus unserer Sicht. Und da kommen schnell die Gedanken dann, haben sie vielleicht recht? Hat das Wort aufgehört? Gab es einen Zeitpunkt in der Geschichte, wo Gott gesagt hat, jetzt gilt das nicht mehr, was hier steht? Jetzt gilt nur noch die abgeschwächte Form? Natürlich nicht. Aber solche Gedanken können uns umtreiben, besonders wenn wir geistlich auch angefochten sind. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Das ist ja eine Offenbarung seiner Gedanken, von Asafs Gedanken, die er hier hat. Er zweifelte. Er war ein Mann Gottes. Und es zeigt uns, dass Zweifel an uns, als auch wenn wir Christen sind und wenn wir uns nah an Christus halten, dass es nicht automatisch heißt, wir haben damit nichts zu tun oder wir haben damit keine Probleme. Jemand sagte mal, Zweifeln gehört wahrscheinlich zum Christsein. Man kann es mit geistlichen Wachstumsschmerzen vergleichen. Weil das sind ja Dinge, die uns innerlichen seelischen Schmerz verursachen, Zweifel. Leichte vielleicht nicht unbedingt, aber stärkere Zweifel. Augustinus war es wiederum, der gesagt hat, der Zweifel ist nur ein anderes Element des Glaubens. Das heißt, er gehört dazu. Nur das Echte wird angefochten, indem es zweifelt. Vielleicht um Inhalte der Schrift, wenn er sie anzweifelt. Der Ungläubige wird diesbezüglich nicht angefochten. Warum auch? Aber der Gläubige, das echte Kind Gottes, sehr wohl. Bei dem sät der Feind diesen Samen aus und stellt diese Frage, hat Gott wirklich gesagt? Das braucht er bei einem Ungläubigen nicht tun, den hat er ja dort, wo er ihn haben möchte. Wer hat Zweifel? Ich habe es schon kurz beantwortet, aber als zweiten Punkt, wer hat Zweifel, nenne ich das nochmal. Zwei Beispiele, die uns das zeigen sollen, wer Zweifel hat. In einem Interview des Nachrichtenmagazins Stern las ich vor einiger Zeit, dass der Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft von seinen Zweifeln, die ihn nach dem bitteren Halbfinale aus bei der EM 2012 ereilten. Also hat er davon berichtet, wie er alles hinterfragte, wie er seine komplette Strategie zu spielen völlig hinterfragte und angezweifelt hat. Das ist ein ganz normales Beispiel aus der Gesellschaft. Das zweite Beispiel, die Mama des kleinen Michael gibt ihr Bestes in der Erziehung. In der Gemeinde lernt sie, wie das umzusetzen ist. Trotzdem wird sie immer wieder von Zweifeln geplagt, ob sie nicht doch in der Erziehung alles falsch macht. Von anderen bekommt sie zwar immer wieder gesagt, dass sie eine gute Mama sei, doch in stillen Minuten, besonders nach anstrengenden Tagen, verfällt sie in Selbstzweifel. Diese beiden Beispiele zeigen uns, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass es im Grunde keinen Menschen gibt, der nicht davon betroffen ist, egal ob gläubig oder ungläubig. Das hat jeder in sich. Es gibt verschiedene Formen des Zweifels, aber den Zweifel an sich, den trägt jeder in seinem Herzen drin. Das ist zum Sündenfall begründet. Also egal, ob reich oder arm, schwarz oder weiß, jung oder alt, egal ob erziehende Mama oder Bundestrainer, jeder ist davon betroffen. Und jeder ist dafür auch anfällig, mal mehr, mal weniger. Jedoch eins müssen wir unterscheiden, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Zweifel beim Gläubigen und Zweifel beim Ungläubigen. Der Ungläubige kann so stark in Zweifel geraten, dass er zu Verzweiflungstaten greift. Beim Stichwort Depression ist das ist ein sehr krasses Beispiel, aber es ist ein sehr kontrastreiches Beispiel, wo wir auch erkennen, wie das im Grunde möglich ist, dass der Ungläubige zu einer Verzweiflungstat greift, indem er andere oder sich selbst tötet. Beim Gläubigen ist es in der Regel so, nicht irgendwelche körperlichen Dinge dazukommen, wie der ganze Hormonhaushalt. Es gibt in dem ganzen Bereich der Depression muss man nach einem Ausschlussverfahren vorgehen. Also man muss schauen, worin liegt die Ursache begründet. Es gibt es körperliche Ursachen und so weiter. Also die ganze Hormone und so weiter, die ganzen Dinge, die unseren Körper auch ausmachen, die spielen damit rein. Ist es ausgeschlossen? Also gibt es keine körperlichen Ursachen? Ist es bei einem Christen so, dass er der Wahrscheinlichkeit nach nicht in diesen Bereich kommt? Dass er so verzweifelt, dass er Verzweiflungstaten vollzieht, wenn diese ersten Dinge ausgeschlossen sind. Das heißt, der Gläubige, wenn er zweifelt, er fällt auch. Und er kann wirklich in tiefe Depressionen auch fallen. Aber er fällt in Gottes Hand. Er fällt nie tiefer als in Gottes Hand. Das ist ein entscheidender Unterschied zum Ungläubigen. Der Gläubige, er fällt ins Bodenlose. Er hat keinen Halt mit seinen Zweifeln. Es wird in den Umständen immer schlimmer und es endet in der Katastrophe. Bei einem Gläubigen muss es nicht so sein, weil er seinen Halt in Christus hat, in Gott selbst. Also dieses ganze Thema hier Depressivität und Depressionen ist ein sehr weites Feld. Also das möchte ich nur mal angeschnitten haben. Da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es auch nicht unser Thema heute Morgen ist. Aber das müssen wir unterscheiden. Das heißt also, der Christ kann ebenso in starke Zweifel geraten wie der Nicht-Christ, also wie jemand, der ohne Gott lebt. Das Entscheidende darin ist aber, dass der Christ bei allen zweifelnden Gedanken auf dem Fundament Christus steht, auf dem Felsen Christus. Und das ist sein Halt letztendlich. Das ist sein Halt. Also wenn alle Dämme wegbrechen rundherum, er bleibt stehen auf diesem festen Fundament Christus, wenn er wiedergeboren ist. Wenn wir die Bibel uns ansehen, erkennen wir viele, viele Personen, die Zweifel hatten. Jeder Diener Gottes, der uns beschrieben wird, hat solche Phasen durchlebt. Ich möchte drei rausgreifen, drei Beispiele. Das erste Beispiel ist Petrus. Und zwar lesen wir von ihm, wenn es um diese Sache geht, an mehreren Stellen, aber ich lese nur eine, Matthäus 14, Vers 31. Ab Vers 22 geht es darum, wie sie auf dem See Genezareth unterwegs sind und wie sie in eine Not kamen. Es kam ein sehr starker Wind, ein Sturm, und das Boot, in dem sie sich befanden, drohte zu kentern. In Vers 25 heißt es, in der vierten Nachtwache kam der Herr zu ihnen, indem er auf dem See einherging. In der vierten Nachtwache, das war etwa zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Also an einem Zeitpunkt, wo es nicht nur tiefe Nacht ist, sondern wo man auch, wenn man die ganze Nacht munter bleibt, wo man auch körperlich an seine Grenzen kommt, wo man einfach kaputt ist, ausgelaugt und müde und was auch immer. Und wenn dann eine solche lebensgefährliche Situation kommt, wie hier bei den Jüngern, kann es sein, dass so eine Reaktion kommt wie bei Petrus. Er zweifelte. Er fing an zu zweifeln. Wir kennen die Situation. Er hat den Herrn noch gerufen, hat gesagt, ich möchte das auch, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und wir wissen, wie es weitergeht. Der Herr sagte dann, Petrus, komm, steig aus dem Boot und tritt auf das Wasser und komm mir entgegen. Und dann sah Petrus in Vers 30 die Wellen, den Wind, und er bekam Furcht. Das heißt, er sah die Umstände, er sah die Dunkelheit, er sah das Wasser, er sah dieses kleine Boot, er sah den Wind, er spürte den Wind. Und dann heißt es, er fing an zu sinken. Und er schrie und er sprach, Herr, rette mich. Und was sagt der Herr zu ihm? Er streckt seine Hand aus. Er ergreift ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Ich meine, ich wüsste jetzt gerne, wie ich reagiert hätte, wenn ich an Petrus Stelle gewesen wäre. Wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ich hätte es gar nicht erst versucht. Weil von meinem Kopf her klar war, wenn ich aus dem Boot auf das Wasser trete, das hält mich nicht. Da sinke ich, da verschwinde ich doch im Wasser. Also muss man ihm schon hoch anrechnen, Petrus, das war Glaube, dass er ausgestiegen ist. Aber er hat während dieses Glaubens, dass das Wasser ihn halten kann, weil sein Herr das sagt, fing er an zu zweifeln. Und in diesem Moment, wo er angefangen hat zu zweifeln, ist er gesunken. Das ist also ein Beispiel, was es bedeutet zu zweifeln. Also ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Ein zweites, Thomas. In Johannes 20, Vers 25 befinden wir uns nach der Auferstehung im Obersaal. Nach seiner Auferstehung erschien der Herr etlichen Menschen und schließlich kam er am Abend zu seinen Jüngern. Thomas war zu dieser Zeit nicht anwesend und als die anderen Freunde ihm berichteten, dass sie den Herrn gesehen haben, wissen wir, was dann geschah. Er sagte, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Das ist Johannes 20, Vers 25. So werde ich nicht glauben. Das heißt, er hat das angezweifelt, was die Jünger zu ihm gesagt haben. Er wollte nur das glauben, was er mit seinen eigenen Augen sehen konnte. Eine Woche später war Jesus wieder da. Und Jesus nahm ihm die Zweifel. Johannes 20, Vers 27. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also zweifel nicht. Zweifel nicht. Glaube das. Und was war die Reaktion? Er antwortete, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Das dritte Beispiel, die 12 Jünger. Matthäus 28, Vers 17. Das ist unmittelbar vor dem Missionsbefehl. Das ist schon bezeichnend. Jesus möchte den Jüngern den großen Missionsbefehl geben, hinzugehen und alle Nationen zu Jüngern zu machen. Und in diesem Zusammenhang lesen wir von Zweifeln der Jünger. Und zwar zwei Verse vorher, Matthäus 28, Vers 17. Die Jünger sind also hier an dem Berg, an dem Jesus sie hinbestellt hatte. Und da heißt es in Vers 17, als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Sie waren gehorsam. Der Herr hatte sie dorthin bestellt. Und sie gingen. Aber während des Gehens, man kann das übertragen, während unseres Glaubenslebens, unseres Glaubensweges, wir gehen, wir folgen dem Herrn. Und auf dem See Genezareth, als Petrus gesunken ist, es war genau das gleiche Prinzip. Jesus hat zu ihnen gesagt, fahrt ihr voraus, ich komme nach, ich bleibe noch hier, fahrt voraus. Und sie sind gefahren. Es war Gehorsam da. Genauso hier, kommt zu dem Berg. Und sie kamen. Und trotzdem hatten sie Zweifel in ihrem Herzen. Das bedeutet, auch wenn wir auf dem Weg des Glaubens sind, unterwegs sind, begleiten uns diese Zweifel. Sie sind da. Drittens, woran kann man zweifeln? Es geht schwerpunktmäßig um Glaubenszweifel. Aber ich nenne mal die anderen noch, dass wir sie mitgehört haben. Es gibt allgemeine Zweifel. Das sind so Dinge, die sind vielleicht gar nicht so der Rede wert. Ja, wenn man zum Beispiel in einem Einkaufsmarkt ist oder sich von der Wohnung her neu bestücken muss mit irgendwelchen Dingen, kann man Zweifel haben, ob das genau das Richtige ist oder lieber etwas anderes. Das sind Dinge, da denken wir gar nicht dran. Aber das geht auch in diese Richtung, allgemein und leicht. Dann gibt es zweitens Gewissenszweifel. Bin ich ein guter Vater? Bin ich eine gute Mutter? Habe ich genug getan, um meinem Ehepartner zu dienen und ihn zu erfreuen? Oder habe ich ihn verärgert? Ernähre ich mich wirklich gesund? Ob der Nachbar oder der Glaubensbruder mich so recht leiden kann? Habe ich mich meinem Vorgesetzten gegenüber jetzt richtig verhalten? Das sind so Dinge, die gehen so in unser Gewissen. Ja, also da rumort es in unserem Gewissen. Ja, da denken wir nach, da geschieht etwas. Dann gibt es die Glaubenszweifel. Und dieser Glaubenszweifel oder die Glaubenszweifel in der Mehrzahl sind bei uns Christen eben sehr weit verbreitet. Ein Bereich ist zum Beispiel, wie wir es heute im ersten Vortrag schon hatten, als Freudenräuber Nummer 1, die Heilsgewissheit in Jesus Christus. Bin ich errettet oder nicht? Verliere ich meine Rettung, wenn ich diese oder jene Sünde tue und so weiter. Andere wiederum zweifeln an Glaubensinhalten, an biblischen Dingen, die dastehen, an biblischen Wahrheiten. Kann man sie wirklich noch so sehen? Sind sie noch aktuell? Das lässt einen dann grübeln. Oder ich rede mal von mir jetzt, ich bin ja aus einem ungläubigen Elternhaus. Das heißt, ich bin nicht mit der Bibel aufgewachsen. Für mich war klar, als ich in die Schule kam und in der Schule auch das gelernt habe, dass die Evolution recht hat. Man hat das überhaupt nicht hinterfragt. Das war einfach so, es wurde sowieso nichts anderes gelehrt und man hat es so angenommen. So, damit bin ich also groß geworden. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich verstanden und erkannt, dass die Welt geschaffen worden ist durch einen genialen Schöpfer. Es muss einfach so sein, so wunderbar und einzigartig, wie sie ist. Und trotzdem habe ich manchmal, jetzt ist es nicht mehr so, aber ich hatte Phasen in meinem Leben, nachdem ich gläubig wurde, wo ich Phasen hatte, wo ich durch den Wald ging oder wo auch immer lang gegangen bin und mich gefragt habe, was ist, wenn die Evolution doch recht hat? Und ich habe mich ertappt bei einem Zweifel, wie ich es angezweifelt habe, was Gott sagt. Nein, ich habe alles geschaffen. Es war kein böswilliger Zweifel, dass ich gesagt habe, nein, ich glaube dir nicht, Herr, und ich bin da ganz skeptisch, sondern es war einfach da. Was ist, wenn Charles Darwin doch recht hat? ohne irgendwie eine böse Absicht damit zu verfolgen. Es war einfach da, dieser Gedanke. Was wenn doch oder was wenn nicht? Das ist ja dieser Zweifel, kommen ja diese Gedanken, was wenn oder was wenn nicht? Das sind ja diese Gedankengänge. Ist es wirklich so? Hat Gott wirklich gesagt? Kann man verschiedene Dinge in der Gemeinde heute nicht anders machen als zur Zeit Paulus? Kann man Dinge nicht auch anders regeln als durch korrektive Gemeindeseelsorge à la Matthäus 18? Das sind Zweifel. Nein, kann man nicht. Wir müssen uns dann immer wieder, wenn sowas kommt, immer wieder zurückbesinnen. Nein, selbst wenn meine Gedanken mir Zweifel geben, wenn mein Zweifel mir das Gegenteil sagt, es hat immer das Wort Gottes recht. Immer. Immer. Und ich möchte euch diesbezüglich, ich habe mich total gefreut, als ich das vorhin gehört habe, dass ihr wirklich offiziell euch als Gemeinde zusammenschließt und Gemeinde nach dem Neuen Testament praktizieren wollt. Ich habe mich so gefreut innerlich. Das ist das Schönste, was es gibt, wenn man das machen darf. Und ich freue mich ganz sehr und ich möchte euch ermutigen und ich bitte euch, wenn Zweifel kommen, egal in welche Richtung, am Wort festhalten. Immer am Wort festhalten. Das Wort Gottes ist über jeden Zweifel erhaben. Es hat immer recht. Und auch wenn uns alle anderen, wenn uns die ganze Welt das Gegenteil sagt, die Bibel hat recht. Aber trotzdem sind sie da, diese Zweifel. Es gab mal, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so war das, da hat sich jemand hingestellt und hat gesagt, das Opfer Jesu am Kreuz, das ist überhaupt nicht nötig, dass Gott uns die Sünden vergibt. Gott möchte gar kein blutiges Opfer. Dann schon waren sie da, die Leute, die Juhu geschrien haben und gesagt haben, endlich sagt mal jemand, dass wir keinen blutrünstigen Gott haben. Und da kam dann dieses und jenes und so weiter. Und ungefestigte Seelen kommen dann in Zweifel. Die sagen dann, naja, stimmt, Gott ist doch so allmächtig, er braucht doch dieses Opfer für seines Sohnes eigentlich gar nicht. Er ist doch so allmächtig, er kann doch auch so die Sünden vergeben, ohne dass man das Opfer für sich in Anspruch nimmt. Und schon sind sie da, die Zweifel. Ja, stimmt das vielleicht? Rückbesinnung, was sagt die Schrift? Merken wir müssen immer wieder zurück zur Schrift. Die Bibel sagt, das Opfer des Sohnes ist nötig gewesen, absolut. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Ohne dieses endgültige, einmalige, wohlgefällige Opfer des Sohnes Gottes hätten unsere Sünden nicht beglichen werden können. Niemals. Also ich möchte es mal sagen, eine gesunde Reaktion, wenn uns Zweifel befallen, egal jetzt welcher Zweifel das sein mag, eine gesunde Reaktion, die wir lernen dürfen und sollen, ist sofort zu fragen, was sagt die Schrift dazu? Was sagt die Bibel dazu? Das ist eine gute, gesunde Reaktion. Weil es ist so in unserem Alltag, ehe man sich versieht, befindet man sich wirklich in einem Gedankenzweifelkarussell und alles dreht sich. Zweifel sind also erstmal gesund. Spurgeon hat gesagt, ich glaube nicht, dass es jemals einen Christen gab, der nicht hin und wieder seinen Glauben an Jesus anzweifelte. Ich denke, wenn ein Mensch behauptet, dass er nie zweifelt, ist es an der Zeit, ihn anzuzweifeln. Da hat er recht. Denn wir können das alle bestätigen. Da ist doch keiner hier von uns, der sich hinstellt und sagt, ich habe damit kein Problem. Allerdings gibt es besondere Auslöser für Zweifel. Es gibt wirklich auch besondere Dinge, ich hatte es auch vorhin schon angedeutet, auch was die Freude angeht, zum Beispiel eine unverhoffte Diagnose, lässt an der Liebe Gottes zweifeln. Ich habe das ab und zu schon gehört. Wenn wirklich da eine große Krankheitsnot war, dann kamen die Zweifel. Liebt mich Gott? Wenn er mich so sehr lieben würde, warum lässt er mich dann solche Schmerzen erleiden? Und das ist dann nicht böse für dich. Das ist einfach eine Sache, die in unseren Gedanken sich abspielt. Derjenige ist dann nicht ungläubig oder nicht gerettet, sondern das ist jemand, der hat Zweifel. Das ist eine seelsorgerliche Angelegenheit. Oder eben Depressionen können uns in tiefe Glaubenszweifel führen. Die Ulla Bühne berichtet das in ihrem Buch Leid, Krankheit und Tod und ein liebender Gott. Das ist ein evangelistisches Büchlein. Einige wissen das vielleicht, sie hat ja vor ein paar Jahren, war ja auch in der Depressivität drin, reingeraten. Und sie hat geschrieben in diesem Buch, ich darf das lesen, weil das Buch ist öffentlich und aus öffentlichen Büchern darf man auch zitieren. Am 5.10.2014 wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert. Nach 2 Tagen auf der Intensivstation dann die Diagnose, von der ich gedacht hätte, dass ich sie nie bekommen würde. Burnout. Und nachfolgend eine schwere Depression. Damit begann der Weg durch ein einsames, dunkles Tal. Zweifel schlichen heran und machten sich breit wie ungebetene Gäste. Doch dann, als die Verzweiflung schon drohend überhand nehmen wollte, erschien ein Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn Gott in diesen qualvollen Wochen abwesend schien und ich verloren und verlassen, war Gott doch die ganze Zeit da. Denn dort, wo nur eine Spur im Sand zu sehen war, da hatte er mich getragen. Was gibt es noch für Gründe und Ursachen für Zweifel? Viertens ist das Krankheitsnot, haben wir gehört, menschliche Verluste, der Tod des Ehepartners, des Kindes ist ganz schlimm oder eines engen Freundes, Erschöpfung, Burnout, haben wir gerade gehört, also körperliche Dinge, körperliche Kraftlosigkeit, der ganze Körper spielt damit rein, die Gesundheit, Entmutigung kann uns in zweifelnde Überlegungen führen. Dann die Frage des Leids und die Frage des Bösen auf dieser Welt. Es führt eigentlich regelmäßig dazu, dass man Gedanken hat, wo man hin und her geworfen ist. Oder erfahrene Ungerechtigkeit im Leben, wenn mit mir oder mit dir entsprechend umgegangen wird und du empfindest das als tiefe Ungerechtigkeit, kann das Zweifel hervorrufen. Enttäuschungen und Verletzungen durch Menschen gehen damit einher. Oder auch eine mangelhafte bzw. traumatisch erlebte Erziehung. Ich habe es immer wieder gelesen und auch gehört von verschiedenen Menschen, die von ihrer Vergangenheit her berichtet haben, dass sie einen Vater hatten, der sich überhaupt nicht um sie gekümmert hat, der eigentlich im schlimmsten Fall noch brutal zu ihnen war. Sie haben dann einen Bereich, der ist sehr sensibel, wenn es um die Vaterbeziehung zu Gott geht. Weil das Problem besteht, das ist besonders auch bei Frauen so oder bei Mädchen so, dass sie die Vaterbeziehung zum himmlischen Vater in Parallele setzen mit der Beziehung zu ihrem irdischen Vater. Und wenn dieses Verhältnis zum irdischen Vater aus irgendwelchen bestimmten Gründen sehr schlecht war, sind immer wieder Zweifel in der Beziehung zum himmlischen Vater, ob das nicht auch so ist. Also wir merken, dass auch die Vergangenheit damit eine große Rolle spielt. Glaubenskrisen können eine Möglichkeit sein, wo man zweifelt, aber auch Unglaube und Ungehorsam. Wenn ich bewusst einen ungehorsamen Weg einschlage, dann muss ich mich über gewisse Dinge denn nicht wundern. Oder auch scheinbare Widersprüche in der Bibel. Die Bibel hat keine Widersprüche, aber manchmal denken wir es und lesen hier das und dort dieses und denken uns unseren Teil und sagen dann, naja, guck mal, hier steht es ja so und hier steht es ja so, das widerspricht sich ja und dann geht das schon wieder los mit den Zweifeln. Sie tut es nicht. Wenn die Schrift unklar scheint, dann liegt es nicht an der Schrift, dann liegt es an mir, an meinem beschränkten Verstand. Das ist die Begründung, aber nicht an der Bibel. Die Bibel ist immer klar. Und viele andere Gründe gibt es auch noch. Jetzt schlagen wir einen Bogen zurück zu dem Sündenfall in Eden, den ersten Vers, den wir gelesen haben. Glaubenszweifel haben dort die Ursache. Tief in unserem Herzen stecken nämlich diese Gedanken des Zweifels. Das geht mit dem Fall in Eden einher. Sie sind uns sozusagen angeboren. Sie sind in unseren Genen drin. Und das müssen wir wissen. Außerdem ist der Vater der Lüge, nach Johannes 8,44, der Satan, immer dran, uns dort zu packen, an diesem, was eh schon in uns drin liegt, das herauszufordern und uns wirklich in tiefe Zweifel zu bringen, Dinge anzuzweifeln. Johnny Erickson Tada, müsste auch bekannt sein bei vielen, ging ja in ihrem Leben durch ganze Wälder von Zweifel, so schreibt sie es in ihrer Biografie. Und sie hat Folgendes geschrieben: Satan ist an ihren Schwachpunkten äußerst interessiert. Ob es nun eine Neigung zur Angst ist oder ein Hang zum Zweifel. Er weiß ganz genau Bescheid. Wenn Sie im Augenblick in Ihrem Leben einen bestimmten Bereich haben, in dem es harte Kämpfe gibt, dann sollten Sie wissen, dass der Teufel nicht aufhören wird, Sie gerade an dieser Stelle zu bedrängen, wo es Ihnen besonders weh tut. Er weiß, wo Sie Ihren wunden Punkt haben, und er zögert keinen Moment, dieses Wissen zu seinem Vorteil auszunutzen. Also das müssen wir wissen. Zum einen, es steckt seit Eden in uns drin, und zum anderen, da ist jemand, den die Bibel Widersacher nennt, der dort immer wieder reinschlägt und reinschlagen möchte. Das heißt also, wir haben einen Anknüpfungspunkt in unserem Herz, wo der Feind dann anknüpfen kann. Er will uns also Zweifel einreden an Gott, an seiner Gnade, an Gottes Barmherzigkeit, an Gottes Güte will er uns zweifeln lassen und will, dass wir letztlich daran irre gehen. Das ist sein Ziel. Er will uns mit Zweifeln ersticken und den Glauben zerstören. Er flüstert uns ständig ein, was den Glaubenszweifel angeht, sollte Gott wirklich gesagt haben. Das ist immer das Gleiche. Und er hat immer wieder Erfolg damit. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er dich gemacht hat, dass er dich liebt, dass er dich beschützt, dass er dich kräftigen will, dass er dich korrigieren möchte, dass du im Himmel ankommst? Johannes Calvin sagte: Während wir lehren, dass der Glaube sicher und gewiss sein sollte, können wir uns gleichzeitig keine Sicherheit vorstellen, die nicht durchsetzt ist mit Zweifeln. Keine Gewissheit, die nicht bedroht wird durch Ängste. Also das Wort Gottes steht fest, es ist eine feste Sicherheit und das wissen wir. Und trotzdem sind Dinge, die uns innerlich sagen, was wenn nicht? Obwohl wir auf der einen Seite wissen, es ist so, haben wir trotzdem Gedanken, die uns sagen, was wenn nicht? Es ist paradox. Und das ist das, was Calvin sagt. Es gibt keine feste Sicherheit, die nicht irgendwie durchsetzt ist mit Zweifeln. Doch bei alledem gilt, und das ist auch das, was ich im ersten Vortrag gesagt habe, wo es um die Freude ging, Christus ist Sieger. Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist der Allmächtige. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der Retter. Er ist der Fürsprecher, der Anwalt, der Friedefürst, der Gnädige, der Barmherzige. Und zu ihm dürfen wir beten. Und zu ihm dürfen wir sagen, Herr, ich habe Zweifel. Aber das sind keine Zweifel, die skeptisch sind dir gegenüber, Herr, sondern es sind Zweifel in meinen Gedanken. Die machen mir Not, die machen mir Sorge. Und ich darf mit David zusammen beten im Psalm 18, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Du bist mein Fels und meine Burg, mein Erretter, mein Gott und mein Hort. Bei dir berge ich mich. Du bist mein Schild. Du bist das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Ich preise dich, Herr. Das heißt, trotzdem wir damit zu kämpfen haben, wissen wir uns andererseits geborgen bei ihm. So, was tun wir gegen Zweifel? Fünftens ist das, was tun wir gegen Zweifel? Wir haben erkannt, Zweifel finden in unseren Gedanken statt. Zweifel plagen unser Denken. Deshalb können wir sie weder ignorieren noch vor ihnen davonlaufen. Weil wir können vor unseren Gedanken, die wir haben, nicht davonlaufen. Stattdessen müssen wir uns unseren Gedanken stellen und müssen ihnen die Stirn bieten. Denn diese zweifelnden Gedanken haben nur ein Ziel. Das ist Satans Ziel. Sie sollen unseren Glauben untergraben und unterwandern. Paulus fordert die Philipper auf in Kapitel 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifel. Also offensichtlich hatten die auch damit ein Problem, nicht nur wir. Was können wir tun, wenn wir selbst betroffen sind? Wir sind uns einig, dass diese Zweifel von uns nicht gewollt und bewusst sind. Wenn wir an Gottes Güte jetzt zum Beispiel zweifeln, dass wir das nicht bewusst tun. Jetzt will ich an Gottes Güte zweifeln. sondern das sind Dinge, die schleichen sich ein. Die sind einfach da. Es sind Angriffe des Feindes gegen den Schöpfer. Und das müssen wir wissen, diese Dinge sind zuerst immer Angriffe des Feindes gegen den Schöpfer. Nicht gegen uns, sondern er will damit Gott die Ehre rauben. Das hat er von Anfang an getan. Er wollte sich auf Gottes Platz setzen, auf Gottes Thron. Und das ist auch heute nach wie vor sein Ansinnen. Er will immer Gott schaden und seinem Charakter schaden. Und da geht er den Umweg über uns, weil wir zu ihm gehören. Er will in uns die Saat des Zweifels aussäen, damit wir gering von Gott denken. Und damit wird Gott die Ehre geraubt. Und indem wir an Gott zweifeln und sagen, ach, Herr, du kümmerst dich doch gar nicht um mich, nehme ich Gott die Ehre. Stelle den lebendigen Gott in ein Licht, wo er nie ist. Ich verunehre ihn damit sozusagen. Das geschieht aber nicht bewusst aus uns raus, sondern das geschieht, weil der Feind diesen Anknüpfungspunkt in uns findet und weil wir uns dann halt dazu hinreißen lassen. Und da müssen wir ganz bewusst reagieren. Und die Bibel gibt uns wichtige Waffen und diese sind Gebet und Bibel. Das heißt also, fliehe, wenn zweifelnde Überlegungen da sind, fliehe sofort ins Gebet. Lege die zweifelnden Gedanken vor dem Herrn Jesus offen. Sag ihm, was dich quält. Sag ihm, was dich bedrückt. Und bitte ihn um Hilfe. Und wenn es Gedanken waren, wo du ihn verunehrt hast, dann bitte auch um Vergebung. Wir müssen erkennen, dass bestimmte Zweifel, besonders Glaubenszweifel, die uns an seiner Güte, an seiner Barmherzigkeit, an seiner Fürsorge, an seiner Gnade zweifeln lassen, dass es schnell zur Sünde wird. Und Sünde wird es dann, wenn es Gott verunehrt. Da können wir beten mit Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben. Zweitens, wenn wir Bibelverse lesen, die uns an die Zusagen Gottes erinnern, woran wir jetzt gerade zweifeln, weil wir halten das fest. Die Bibel hat immer recht. Und auch wenn unsere Gefühle uns das Gegenteil sagen, die Schrift bleibt fest stehen. Es steht fest in den Himmeln, Gottes Wort. Und schauen wir mal, der Feind machte selbst vor dem Sohn Gottes nicht Halt. In der Wüste, als er ihn versuchte, da wird er für uns erst recht nicht ein Stoppschild akzeptieren, was wir hingestellt haben. Doch solange unser Blick auf Christus gerichtet ist, kann der Frieden in unserem Herzen bleiben, Philipper 4, Vers 7. Und dieser Friede, der schützt uns vor den Zweifeln, der schützt uns. Dann dürfen wir uns drittens bewusst gegen zweifelnde Gedanken zur Wehr setzen. Das hat Paulus geschrieben in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsamen Christi. Was bedeutet das? Wenn zweifelnde Gedanken in dir hochsteigen, sind das Höhen. Vernünfteleien, das ist entgegen von Gottes Ratschluss, entgegen von Gottes Wort. Und es sind Angriffe auf die Wahrheit der Bibel. Und unsere Gedanken sollen den Wahrheiten Gottes jedoch untergeordnet sein. Deshalb bedeutet das, wenn hier steht, ich nehme jeden Gedanken gefangen. Ich nehme diesen falschen Gedanken des Zweifels und sage, nein, ich will das nicht denken. Ich denke das jetzt nicht, die Bibel sagt was anderes, die Bibel sagt dieses und jenes. Damit nehme ich diesen Gedanken gefangen. Ich denke ihn nicht weiter. Ich bin Gott gehorsam, ich nehme diesen Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich will das nicht denken. Ich will diesen falschen Gedanken ablegen und einen neuen Gedanken anlegen. Das Alte wegtun, das Neue nehmen. Veränderung geschieht ja immer dann, wenn ich Altes ablege und Neues anlege. Kolosserbrief ist das. Legt nun ab, dieses und jenes, zieht nun an, dieses und jenes. Und mit unseren Gedanken geht's ja los. Wenn ich Zweifel habe an Gottes Güte, an Gottes Liebe zu mir, Herr, du liebst mich nicht. Oder du kümmerst dich nicht um mich. Herr, nein, das denke ich nicht. Ich will das nicht denken. Herr, das ist nicht so. Vergib mir bitte. Dein Wort sagt, Du liebst mich. Du hast dich aus Liebe für mich hingegeben. Und so nehmen wir die Gedanken gefangen. Wir gestatten ihnen nicht, sich auszubreiten weiter. Wir denken nicht mehr weiter dran. Wir setzen dieses falsche Denken durch richtiges Denken, durch biblisches Denken. Das heißt, wir müssen in unseren Gedanken wirklich wehren davor. Wir können uns auch viertens einen Freund oder eine Person des Vertrauens suchen, mit der wir reden können, mit dem wir reden können. Wir können von unseren Zweifeln erzählen, von unseren Ängsten. Wir können gemeinsam beten. In Sprüche 17,17 sagt Salomo, ein Freund liebt zu jeder Zeit, als Bruder für die Not wird er geboren. Greife zum Telefonhörer, rufe eine Person des Vertrauens an, einen Bruder, eine Schwester. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und verlass dich wirklich nicht auf deine Gefühle. Gefühle sollen dem Wort untergeordnet sein. Gefühle schwanken, immer, hoch und runter, jeden Tag. Wir sind ständig in Gefühlen, den ganzen Tag. Wir sind Gefühlswesen, wir können nicht ohne Gefühle. Wir haben auch jetzt hier verschiedene Gefühle, während wir hier die 2-3 Stunden zusammen waren. Das ging immer, haben sich abgewechselt, mal so, mal so. Aber Gefühle sollen sich der Bibel unterordnen. Und wenn wir der Bibel gehorchen, ist dieser Gehorsam die Lokomotive und unsere Gefühle werden sich als die Anhänger dem fügen. Wenn ich aber auf meine Gefühle setze und denen vertraue, dann bin ich wirklich hin und her geworfen und mal so, mal so. Wenn andere von Zweifeln geplagt sind, da sagt Judas 1, Vers 29, und der einen, die zweifelt, erbarmt euch. Also wenn zu dir jemand kommt und dir berichtet von seiner inneren Not oder wenn du siehst, wenn du ein Gespür hast, dass da sowas ist, wenn da jemand Not hat, geh hin, hilf demjenigen. Das heißt, erbarme dich demjenigen, hör ihm zu, steh ihm zur Seite. Denn wenn jemand Zweifel hat, wenn jemand Zweifel hegt, dann ist er innerlich bedrängt. Und dann braucht er Gottes Wort, dann braucht er Hilfe. Dann braucht er seelsorgerliche Betreuung. Ermutige ihn. Lies mit ihm Bibel, bete mit ihm zusammen. Bring ihn auf andere Gedanken. Ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, auch diese Fürsorgepflicht füreinander, die wir in der Gemeinde haben. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Ich ziehe das Fazit. Zweifel gehören zum Leben, auch zum Glaubensleben. Sie sind ein Hinweis auf unsere gefallene Natur, denn Glaubenszweifel spiegeln den Unglauben wider, der letztlich in unserem Herzen wohnt, in unserem alten Leben. Und diese Zweifel, wo der Feind dann ansetzt, sind darauf aus, uns zum Unglauben zu zwingen. Also Gott nicht zu glauben in dieser oder jener Sache. Und dadurch kann der Zweifel eben dahin führen, dass Gott durch unsere Zweifel verunehrt wird. Deswegen ist es umso ermutigender, wie wir durch Christus den Zweifeln in uns begegnen können. Und ich möchte nochmal jetzt zum Schluss die letzten Sätze darauf verwenden, nochmal zurückzublicken auf diese drei unter Punkt 2 erwähnten Beispiele. Wir haben uns angeschaut, wie Zweifel bei drei Personen bzw. Personengruppen ausgesehen hat. Einmal bei Petrus, das zweite Mal bei Thomas und dann bei den 12 Jüngern. Wie ist der Herr selber, wie ist Jesus diesen Zweiflern begegnet? Als Petrus im Wasser versank, und wir haben ja auch gesagt, es ist ja im Grunde ein Bild auch für unser Leben. Als Petrus im Wasser versank, bekam er keinen Tadel von seinem Herrn, sondern was hat er gemacht? Jesus hat ihm die Hand gereicht und hat ihm hochgeholfen. Als Thomas sich weigerte zu glauben, was Christus auferstanden war, was tat der Herr da? Er hielt ihm keine Standpauke, sondern er ging auf seine Zweifel ein. Er ging zu ihm und sagte, Thomas, schau, sieh deine Zweifel, aber schau, schau meine Hände, schau meine Füße, schau meine Seite. Leg deinen Finger dorthin. Zweifel nicht. Glaube. Er zeigte ihm seine Wunden und nahm ihm den Zweifel. Und als die Jünger am Berg Galiläa standen und einige von ihnen zweifelten, richtete der Herr den Blick weg von ihnen selbst, hin zu sich und schließlich nach oben in den Himmel. So geht der Herr mit Zweifeln um. Wir dürfen mit unseren Zweifeln zu ihnen kommen. Er schickt uns nicht weg. Er hält uns keine Standpauke. Er drückt uns nicht noch weiter unter Wasser. Er kennt unsere Gedanken und er will uns helfen. Er will uns zu standhaften und mündigen Menschen machen, die ihm nachfolgen. Und die Grundlage dafür hat er geschaffen, als er für uns am Kreuz sein Leben lief. Dort hat er auch den Zweifel besiegt. Den hat er dort besiegt. Und deswegen brauchen wir das Kreuz jeden Tag. Wir brauchen das Kreuz nicht nur für unsere Bekehrung und als die Tür für den Himmel, sondern wir brauchen das Kreuz für die ganze Zwischenzeit unseres Lebens hier auf dieser Erde. Weil wir so schwach sind, weil wir Gottes Gnade jeden Tag brauchen, weil wir so oft zweifeln. Und dafür ist der Herr da. Und das ist so wunderbar. Ich schließe mit einem Zitat von John MacArthur. Jesus, der Herr, kann deine Zweifel in Hoffnung verwandeln. Ich möchte gerne noch beten mit uns. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns durch und durch kennst, dass du um unser Herz weißt und dass du auch siehst, wo wir zweifeln, wo wir in unseren Gedanken in einem Karussell sind, wo wir hin und her geworfen werden, wo wir auch Ängste haben, wo wir auch manchmal ungläubig sind. Herr Jesus, bitte vergib. Vergib mir, vergib uns. Und danke, Herr Jesus, dass du uns nicht dabei belassen möchtest, sondern dass du den Ausweg geschaffen hast. Danke, Herr, dass du den Zweifel besiegt hast am Kreuz. Du hast alle Feinde, die sich gegen dich erheben, besiegt am Kreuz. Und wir sehen auch, dass der Feind umhergeht und uns immer noch da versuchen möchte, dass wir Zweifel hegen an dir, an deinem Wort, an deiner Güte, an deiner Liebe, an deiner Gnade, Barmherzigkeit und Fürsorge. Herr, bitte hilf, dass wir, wenn wir vielleicht solche Gedanken haben oder hatten diese Woche oder wenn sie kommen werden diese Woche, die nächsten Tage, dass wir sie gefangen nehmen unter deinen Gehorsam. Dass wir uns daran erinnern, was du uns in deinem Wort gesagt hast. Denn dein Wort steht fest in den Himmeln. Und dafür danken wir dir. Wir wollen dir einfach danken dafür, dass du da bist, dass du uns nicht allein lässt, dass du uns stärkst und uns ermutigst. Und wir wollen es auch so sagen, Herr, wo wären wir ohne dich? Wir danken dir und wir beten dich an. Amen.